Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem Fernhandel. Heute stellen wir das Naturland-Fair-Siegel von Naturland, Verband für ökologischen Landbau vor, sowie die Erzeuger- und VerbraucherInnen-Genossenschaft Tagwerk und die Genossenschaft Eukokredit, die unter anderem Mikrokredite vergibt. Außerdem sprechen wir über Kakaoanbau in Bolivien unter Fairtrade-Bedingungen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Schon mal von Naturland gehört, genauer gesagt von Naturland Verband für ökologischen Landbau e.V.? Noch nicht? Dabei gibt es den Bio-Anbauverband schon seit 1982. Und noch dazu hat er seinen Sitz in Gräfelfing, nicht weit von München. Naturland ist aber nicht nur ein Bioverband, sondern vergibt auch das Naturland-Fair-Siegel für fair gehandelte Produkte aus dem globalen Süden und auch, aufgepasst, für fair gehandelte Produkte aus dem globalen Norden, Deutschland inklusive. Das überrascht, denn fair gehandelte Produkte kommen in der Regel aus Lateinamerika, Asien oder Afrika. Was es mit Naturland Fair genau auf sich hat, das wollten wir von Magdalena Nertinger von Naturland wissen. Zunächst stellte sie den Verband vor.
Naturland ist vor 40 Jahren in München gegründet worden. Unser Geschäftssitz ist in Gräfelfing. Und wir sind ein mittlerweile auch sehr internationaler Anbauverband für ökologischen Landbau, bei dem 125.000 Biobäuerinnen und Bauern weltweit Mitglieder sind. Und davon sind 4.700 LandwirtInnen in Deutschland Mitglied bei uns. Und wir arbeiten mit ungefähr 1.000 Partnern aus Verarbeitung und Handel zusammen, die unsere Produkte verarbeiten und vermarkten. Und ja, was wir genau machen, wir sind eben ein gemeinnütziger Verband, der ökologische Produkte nach sehr strengen Richtlinien zertifiziert. Und unsere Anforderungen sind auch höher als EU-Bio, also unsere Anforderungen im Sinne von der Strenge der Anforderungen an die LandwirtInnen, was den ökologischen Anbau angeht. Und außerdem zeichnet uns auch aus, dass wir noch extra Richtlinien für die soziale Verantwortung haben. Und ansonsten engagieren wir uns auch sehr viel in Projekten, um den Ökoanbau weltweit und die Artenvielfalt zu fördern. Und unser Ziel ist es, den Ökoanbau eben weltweit zu stärken. Und vor 40 Jahren wurde Naturland auch mit der Vision gegründet, irgendwann weltweit 100% Ökoanbau zu erreichen.
Und du hast es erwähnt, ihr habt Sozialrichtlinien, aber ihr habt nicht nur Sozialrichtlinien, ihr habt auch eine Naturland-Fair-Zertifizierung. Was hat es denn damit auf sich?
Für Naturland gehören eben ökologische Landwirtschaft und fairer Handel zusammen. Sozusagen ein partnerschaftlicher Umgang mit der Natur und miteinander unter den Menschen. Und deswegen wurde vor 10 Jahren die Naturland-Fair-Zertifizierung gemeinsam mit engagierten Partnern ins Leben gerufen, mit der wir eben Öko-Produkte und faire Produkte auszeichnen.
Jetzt habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ihr habt Sozialrichtlinien und ihr habt eine Naturland-Fair-Zertifizierung. Da habe ich jetzt gedacht, ist das nicht das Gleiche? Wie unterscheidet sich denn das?
Genau, bei der sozialen Verantwortung, die wird grundsätzlich bei allen unseren Öko-Betrieben und Partnern abgeprüft. Und da geht es eher um die Einhaltung der Menschenrechte und die Einhaltung des Arbeitsrechts. Und die Naturland-Fair-Zertifizierung konzentriert sich dann eher auf die Handelsbeziehungen noch zusätzlich.
Gab es da einen bestimmten Auslöser oder war das schon immer euer Ziel? Ihr arbeitet da lange drauf hin oder wie kam es dazu? Weil es gibt es ja nicht so häufig, diese Naturland-Fair-Zertifizierung oder bei anderen Bio-Verbänden, dass die sowas haben. Oder gibt es schon häufig und ich bin nicht auf dem neuesten Stand?
Nee, das ist schon eher einmalig, dass eine Fair-Zertifizierung aus dieser Öko-Zertifizierung heraus entsteht. Aber ich denke, es war einfach dieser Antrieb zu sagen, Ökoanbau, fairer Handel, das sind die gleichen Werte, das gehört zusammen. Und wir wollen auch eben im Bereich des fairen Handels uns auch stärker engagieren als Naturlandverband.
Jetzt habt ihr noch eine Besonderheit oder das Besondere an Naturland Fair ist im Vergleich zu anderen Siegeln und Labels des fairen Handels, dass ihr auch Betriebe im globalen Norden zertifiziert. Warum macht ihr denn das? Ist das denn überhaupt nötig?
Genau, also wir zertifizieren auch Betriebe im globalen Norden, wie du gerade schon gesagt hast. Das heißt auch in Deutschland und in Europa und nicht so wie die klassischen Fairtrade-Produkte, die ja alle aus dem globalen Süden kommen und eher Kaffee und Kakao solche Produkte sind. Und ja, wir glauben, das ist ganz dringend notwendig, weil die LandwirtInnen weltweit von sehr existenzbedrohenden Herausforderungen stehen. Und das eben auch nicht nur im globalen Süden, sondern auch bei uns im globalen Norden. Und dazu gehören zum Beispiel auch der Strukturwandel oder die niedrigen Erzeugerpreise, die eben auch gerade familiengeführte bäuerliche Landwirtschaftsbetriebe bei uns im globalen Norden extrem vor Herausforderungen stellen, bis hin zu wirklich existenzbedrohenden Situationen. Und man sieht das ja auch in dem Höfe sterben, das wirklich die letzten Jahre und Jahrzehnte andauert, dass die Situation für familiengeführte bäuerliche Landwirtschaftsbetriebe nicht gerade einfach ist.
Vielleicht ein paar Beispiele. Um welche Lebensmittel geht es denn da? Welche Lebensmittel haben die Naturland-Fair-Zertifizierung? Da interessiert uns natürlich auch, welche Lebensmittel aus dem globalen Norden haben die bekommen?
Es ist tatsächlich eine sehr große Spannweite. Also das geht von naturlandfairen Milchprodukten über Brot, Pilze, Öle, Limonaden. Es gibt sogar naturlandfaire Weihnachtsbäume. Also es ist wirklich ein sehr breites Spektrum, was wir auch im globalen Norden zertifizieren.
Was für Vorteile haben denn die ProduzentInnen, wenn sie bei naturlandfair zertifizieren?
Also da würde ich vielleicht ganz kurz auf die Naturland-Fair-Prinzipien eingehen. Und zwar sind das einmal Unternehmensstrategie und Transparenz. Also dass die Unternehmen auch die Fair-Handelsprinzipien in ihrer Unternehmensstruktur verankern. Dann verlässliche Handelsbeziehungen, die auf Langfristigkeit und vor allem Kooperation beruhen. Faire Erzeugerpreise, regionaler Rohstoffbezug, gemeinschaftliche Qualitätssicherung und gesellschaftliches Engagement. Und das sind eben die Kriterien, die wir sozusagen mit der Naturland-Fair-Zertifizierung abprüfen. Und ich denke, am meisten profitieren die ErzeugerInnen sicherlich von den fairen Preisen und eben auch diesen langfristigen und partnerschaftlichen Handelsbeziehungen, die mehr Planungssicherheit geben und einfach etwas versuchen, aus dieser Brutalität oder der Logik des Agrarmarkts auszubrechen.
Du hast gesagt, ihr prüft dann diese Zertifizierungen ab. So heißt das wahrscheinlich bei euch in der Fachsprache. Wie läuft denn dieser Prozess ab? Wie kontrolliert ihr das? Wie überprüft ihr das? Also nicht nur bei der ersten Zertifizierung, sondern wie schaut ihr nach, dass wirklich die Qualität konstant bleibt, die Richtlinien eingehalten werden?
Also die Überprüfung der Naturland-Fair-Prinzipien und die Einhaltung unserer Richtlinien, die werden bei uns zusammen mit der Naturland-Öko-Kontrolle abgeprüft, was für die Betriebe und Unternehmen das Leben sehr viel einfacher macht oder eine große Erleichterung oft bedeuten, weil eben wir nicht nochmal mit extra Kontrollstellen zusammenarbeiten. Und der Prozess funktioniert so, dass es eigentlich erstmal Evaluierungsgespräche mit interessierten Betrieben und Unternehmen gibt. Also Betriebe können eben Erzeugerorganisationen aus dem globalen Süden sein oder auch Kooperativen aus dem globalen Norden oder Genossenschaften aus Deutschland oder eben auch Einzelerzeuger, also LandwirtInnen, die eben in Deutschland einen Betrieb haben und vielleicht auch Direktvermarktung. Und dann wird viel Dokumentation vorab ausgetauscht. Wir versuchen zu verstehen, wie der Betrieb, wie das Unternehmen funktioniert, um welche Produkte es geht, wie die Strukturen sind, ob dieser Betrieb oder das Unternehmen überhaupt unsere Anforderungen sozusagen erfüllen kann. Und wenn das dann alles klappt, dann findet sozusagen die erste Kontrolle statt. Und mit Kontrolle meine ich, wir machen eine sogenannte Third-Party-Certification. Das heißt, wir arbeiten mit externen Kontrollstellen zusammen, die auch alle akkreditiert sind. Und die bekommen dann von uns eine Checkliste sozusagen und einen Auftrag für ein Audit und führen dann unabhängig von uns das Audit durch und geben dann die Checkliste, also quasi die Dokumentation, was sie gesehen haben, an uns zurück. Und das geht dann an unsere Zertifizierer im Naturlandverband, die dann eben diese Checkliste sich genau anschauen und prüfen, ob alle Bedingungen sozusagen erfüllt sind, um dann das Naturland-Fair-Siegel zu bekommen. Und das Ganze läuft parallel zu der Naturland-Öko-Kontrolle, die läuft genauso ab.
Finden auch unangemeldete Überprüfungen statt?
Genau, es finden auch unangemeldete Kontrollen statt, natürlich auch besonders, wenn irgendwie während dem Zertifizierungsvorgang auffällt, dass es ein Problem gibt. Der Betrieb bekommt auch Auflagen und die werden dann auch in unangekündigten Kontrollen stichprobenartig überprüft.
Wie erkenne ich denn jetzt als Konsument ein Naturland Fair Produkt und wo finde ich die denn überhaupt?
Also das Naturland Fair Produkt kann man an unserem Naturland Fair Zeichen erkennen.
Schaut wie aus?
Ich kann es vielleicht kurz beschreiben. Also wenn man das Naturlandzeichen kennt, ist es einfach. Wenn man es nicht kennt, dann ist es jetzt ein bisschen kompliziert, das zu beschreiben. Das sind zwei so Blätter sozusagen. Es steht Naturland drauf und drunter ist noch so eine Art Banner. Da steht Fair noch mit dabei und das Ganze ist grün, weil es ja ein Ökosiegel. Und genau, und das findet sich meistens oder eigentlich fast immer vorne auf den Etiketten von den Produkten, entweder rechts oben oder rechts unten. Oder woanders, aber auf jeden Fall vorne meistens drauf.
Okay, man kann es nicht übersehen.
Sollte man nicht übersehen können, genau.
Und wo finde ich so ein Produkt?
Also man kann das an vielen verschiedenen Orten finden. Also zum einen natürlich klassischerweise in den Weltläden, die ja seit vielen, vielen Jahren, über 50 Jahren sich für den fairen Handel einsetzen und da natürlich auch Naturland-Fair-Produkte anbieten. Dann findet man auch viele Naturland-Fair-Produkte im Ökofachhandel, also in Bioläden, die ja meistens also entweder größere, auch kleine Ketten oder besitzergeführte Bioläden. Dann natürlich beim Lebensmitteleinzelhandel, also Rewe, Edeka und so weiter. Oder auch bei den Herstellern selbst, also die eben ja die Produkte herstellen und unter ihrem Namen sozusagen vermarkten. Die haben auch oft Online-Plattformen.
Und ist Naturland Fair erfolgreich? Also werden die Produkte von den Konsumentinnen angenommen?
Wir würden sagen, Naturland Fair ist auf jeden Fall schon erfolgreich. Uns gibt es jetzt seit über 10 Jahren und wir sind auch ziemlich gewachsen in der Zeit, konnten immer neue Produkte mit aufnehmen, was natürlich auch daran liegt, dass die Produkte auch nachgefragt werden. Allerdings muss man schon auch sagen, dass jetzt gerade in der aktuellen Situation uns die Hersteller schon auch berichten, dass sie Probleme mit dem Absatz haben, weil die Naturland Fair Produkte natürlich dadurch, dass sie ja sehr strenge Kriterien einhalten, etwas hochpreisiger sind und dass es gerade im Moment ein bisschen Absatzschwierigkeiten dabei gibt.
Da wäre meine nächste Frage gewesen, gibt es denn oder baut ihr aus, wird es mehr Naturland-Fair-Produkte geben oder, wie du jetzt geschildert hast, es gibt so ein bisschen Probleme beim Absatz, bleibt das jetzt erstmal so, wie es ist oder versucht ihr das kontinuierlich auszubauen?
Also wir wollen natürlich auf jeden Fall das auch noch weiter ausbauen, damit auch noch mehr Naturlandbetriebe oder auch andere Betriebe von fairen Handelsbeziehungen profitieren können. Genau, es kommen kontinuierlich neue Anfragen und es werden auch immer wieder neue Produkte zertifiziert. Und am Ende liegt es natürlich auch an den KonsumentInnen und deren Entscheidungen, ob wir weiter mehr Produkte sozusagen aufnehmen können oder nicht.
Soweit Magdalena Nertinger von Naturland, Verband für ökologischen Landbau e.V. Eine Sache wurde aus dem vorhergehenden Beitrag deutlich. Globale Gerechtigkeit braucht faire Preise, weltweit. Das gilt für Produkte aus der Region München genauso wie für Produkte aus dem globalen Süden, wie zum Beispiel Kaffee, Tee oder Kakao. Und auf letzteren bzw. den Kakaoanbau schauen wir jetzt genauer. Circa 1,5 Millionen Kinder werden beispielsweise in Westafrika im Kakaoanbau ausgebeutet. Da die ArbeiterInnen dort zu wenig verdienen, müssen ihre Kinder unter schlechten Arbeitsbedingungen mit auf den Feldern arbeiten. Viele gehen deswegen auch nicht zur Schule. Dass es auch anders geht, zeigt der faire Handel, zum Beispiel das Münchner Unternehmen Fair Afrique. Fair Afrique hat die Wertschöpfung seiner Schokolade von der Bohne bis zur fertig verpackten Tafel ins Ursprungsland Ghana verlagert. Die Einkommen der ArbeiterInnen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind dabei um ein Vielfaches höher als im konventionellen Kakaoanbau und auch deutlich höher als im herkömmlichen fairen Handel. Auch die Stadt München hat beim Thema Kakao ein Vorzeigeprojekt, das wir in einer der letzten Sendungen besprochen haben. Die Münchenschokolade. Das ist ein Kooperationsprojekt des stadtweiten Bündnisses Fairtrade Stadt München. Kakao und Zucker der Schokolade werden nach den Fairtrade-Kriterien hergestellt und zusammen mit Bio-Bergmilch von Tiroler Bergbauern zu Schokolade verarbeitet. Über den Kakaoanbau unter Fairtrade-Kriterien haben wir mit Aldo Daniel Cipana, Referent für Fairtrade Deutschland, gesprochen. Aufgewachsen ist er in Bolivien. Seine Familie betreibt im Rahmen einer Kooperative eine Kaffeeplantage, auf der Cipana, bevor er nach Deutschland kam, mitgearbeitet hat. Was anders ist im Kakaoanbau unter Fairtrade-Kriterien im Vergleich zum konventionellen Kakaoanbau, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Getroffen haben wir ihn auf den Eine-Welt-Tagen in Augsburg. Dort hat er als Referent für Fairtrade Deutschland für die Einrichtung von Fairtrade-Schools geworben. Was das überhaupt ist, das wollten wir als erstes von ihm wissen.
Fairtrade Deutschland e.V. an sich hat die Kampagne Fairtrade School. Und Fairtrade School-Kampagne bietet Schulen, alle Schulformen bundesweit, die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Mit dem Titel Fairtrade School können Schulen ihr Engagement nach außen tragen und zeigen. Und um Fairtrade School zu werden, muss man einfach nur 5 Kriterien erfüllen. Das erste ist, sollte man ein Schulteam bilden und dabei sollten sein Schüler und Lehrkräfte, also Schüler und Schülerinnen oder Lehrkräfte. Zweites Kriterium ist, sollte man mindestens 2 faire Produkte in der Schule verkauft werden. Als Beispiel wäre für die Lehrkräfte Kaffee oder für die Schüler Schokolade oder Banane. Das dritte Kriterium ist, sollte man einen Leitfaden, einen Arbeitsplan erstellen vor ein Jahr. Was wird gemacht bezüglich faire Produkte und das Thema Fairtrade? Genau. Das dritte, vierte Kriterium ist, sollte man im Unterricht mindestens in 2 Fächer, in verschiedenen Klassenstufen, über Fairtrade oder über das Thema faire Handel, Nachhaltigkeit besprochen werden. Und das letzte Kriterium ist, sollte man einmal im Jahr organisieren, so wie ein Fairtag, zum Beispiel ein Workshops-Fairtag oder ein Event über Fairtrade, einmal im Jahr. Genau, wenn Sie die 5 Kriterien erfüllen, dann erfüllen Sie die Kriterien, dann sind Sie Fairtrade School und dann bekommen Sie eine Auszeichnung, Zertifikat von uns, von Fairtrade Deutschland e.V. und dann zeigen Sie Ihr Engagement nach außen, dass Sie aktiv sind über fairen Handel, Kinderrechte, Umwelt, Nachhaltigkeit, Biodiversität, Erhaltung und so weiter und so fort.
Und was möchte Fairtrade damit erreichen? Was steckt da so dahinter?
Also, das Wichtigste, das erreichen möchte Fairtrade, ist Kinderrechte und danach möchte man vermeiden die Ausbeutung. In verschiedenen Ländern, ich komme aus Bolivien, es gibt große Konzerne und Unternehmen, die gehen nach Entwicklungsländern wie Bolivien zum Beispiel. Sie kaufen die Rohstoffe, aber sehr billige Preis. Sie bezahlen nicht so einen höheren Preis, wie es sein sollte. Und am Ende, der Bauer hat weniger Geld für ihre Familie oder für ihre Bildung, für die Kinder zum Beispiel. Und Fairtrade hilft damit, dass die Arbeitsgerechtigkeit gehalten werden, dass die Biodiversität auch gehalten werden, dass die Entwaldung vermieden werden. Genau. Und es wird auch oft überprüft von Florisert. Das ist unabhängig von Fairtrade. Und die Überprüfung kommt auch einfach, wie sagt man, es kommt auch als Überraschung, genau, in einem Tag.
Also Fairtrade möchte erreichen, dass auch die Schülerinnen und Schüler schon wissen, was sie denn einkaufen, was sie konsumieren, dass sie stärker darauf achten, dass sie ein Gespür, ein Gefühl dafür kriegen, was bedeutet das, wenn ich in einen Supermarkt gehe und Kaffee kaufe oder Kakao kaufe. Da muss man auch wissen, was man da eigentlich kauft.
Ja, genau. Das wird auch Fairtrade erreichen mit ihren Kampagnen, mit Fairtrade School zum Beispiel. Möchte man zeigen, wie wichtig ist das Thema Fairtrade oder wie viel Bedeutung hat, wenn ich ein faire Produkte verkaufe. Zum Beispiel, wenn ich eine Tafel Schokolade verkaufe. Vielleicht ist es manchmal teuer, aber dies, alles, was du bezahlt hast, bringt sehr viele für die Produzenten in den Entwicklungsländern. Genau, und das wollen wir erreichen, dass die Information verbreitet wird und in der Zukunft mehrere faire Produkte und organische Produkte und Bioprodukte konsumiert werden, damit die Rechte, die Arbeitsbedingungen und die Umwelt in der Zukunft sich verbessert.
Und im Vorgespräch, was wir vorhin geführt haben, ist ja schon herausgekommen, Sie sind eigentlich, sage ich jetzt mal, Kakao-Experte. Warum kennen Sie sich mit Kakao so gut aus?
Eigentlich, ich und mit meiner Familie, wir haben unsere eigene Plantage, Kakaoplantage in Bolivien. Und ich arbeite auf dem Feld, seit ich Kind bin, sozusagen. Ja, also ich bin auch sowieso in die Schule gegangen. Ich habe meinen Abschluss gemacht, jetzt bin ich Studentin. Aber ich bin Kakao-Experte, weil ich arbeite, seit ich ganz Kind bin. Und ich kenne mich sehr gut aus mit der Anbau, mit der Unkrautbekämpfung oder mit der Ernte oder Nachernte und dann mit dem Verkauf von den Kakaobohnen. Ich kenne mich das Thema sehr gut aus.
Und Ihre Familie oder auch Sie arbeiten mit Fairtrade zusammen. Wie schaut es aus?
Ja, genau. Meine Familie ist ein Mitglied von einer Kooperative und die Kooperative hat die Fairtrade-Zertifizierung, genau, und die Bio-Zertifizierung. Und wir halten die ganze Fairtrade-Standards. Das heißt, in unserer Plantage wird keine gefährlichen Pestizide oder irgendwelche Chemie verwendet. In unserer Plantage, die Kinder dürfen nicht arbeiten, sie dürfen helfen, ja. Sie müssen in die Schule gehen, genau. Und auch, wenn man in einer Kooperative arbeitet, man ist wie ein Team. Und dort kann man sehr viel profitieren. Zum Beispiel, als Fairtrade-Kooperative bekommen wir jährlich so wie ein Prämie, weil wir gut gearbeitet haben zum Beispiel. Und mit diesem Prämie können wir eine Maschine kaufen. Wir haben 2019 eine Maschine gekauft, für die Sortierung von Kakaobohnen. Und das hat uns sehr viel geholfen. Ich konnte sagen, zum Beispiel damals haben wir alles per Hand gemacht. Vor 50 Kilogramm circa haben wir fast 8 Stunden gebraucht für die Sortierung von Kakaobohnen, je nach Größe. Aber jetzt mit der Maschine brauchen wir 10 Minuten, 50 Kilogramm. Es ist ein großer Unterschied von Zeit, Stress und es bringt sehr vieles. Genau, das wäre als Beispiel, als konkrete Beispiel.
Wie heißt denn der Kakao, wie heißt denn das Produkt, was man dann letztendlich in den Läden hier bei uns kaufen kann?
Das Produkt an sich kann man bei Rewe kaufen oder bei Lindt. Also, Sie kaufen unsere Kakaobohnen und das kann man kaufen bei Rewe oder bei Lindt. Eine bolivianische Produkte kann man direkt in die Schweiz oder in Belgien kaufen.
Wie ist das? Wie funktioniert das nochmal konkret mit Fairtrade? Da geht es ja immer oft um existenzsichernde Löhne. Und wie unterscheidet sich das, wenn Sie jetzt für den konventionellen Kakaoanbau produzieren würden, zu Fairtrade? Was ist da besser alles? Sie haben die Fairtrade-Prämie erwähnt, aber auch wahrscheinlich den Preis, den Sie verlangen können, der ist etwas höher.
Ja, genau. Also zuerst den Preis, Kakaopreis. Jährlich gibt manchmal ganz niedrige Preise oder höhere Preise. Genau, das hängt nicht von uns ab, sondern von der Börse in London. Aber der Vorteil ist, wenn du Fairtrade-Zertifizierung hast, du bekommst einen Mindestpreis. Das heißt, wenn in diesem Jahr der Preis von Kakao ganz niedrig ist, unter dem Mindestpreis, du bekommst diesen vollen Mindestpreis. Das heißt, mehr als in den Markt ist. Und wenn der Preis höher ist als Mindestpreis, du bekommst den höheren Preis. Das ist ein großer Vorteil für die Produzenten. Mein Vater kann sich darauf verlassen, dass er dieses Jahr seinen Kakao verkauft wird, obwohl der Preis ganz niedrig ist, aber er wird bekommen ein bisschen mehr Geld und er kann besser planen. Das wäre ein gutes Beispiel als Vorteil.
Ihre Familie und auch die Kooperative weiß, dass das Geschäft auch in den nächsten Jahren ähnlich weiterlaufen wird, hat eine gewisse Sicherheit zu wirtschaften.
Genau, wir haben die Sicherheit, dass wir unsere Kakao mit diesem Mindestpreis verkaufen werden. Manchmal wissen wir, dass der Preis ganz niedrig ist. Klar, das ist schlimm für die anderen Produzenten, die konventionell Anbau haben. Die bekommen deutlich weniger oder sie müssen einfach in den schwarzen Markt verkaufen. Und das landet irgendwo in der Welt als Endprodukt. Und wir als Kooperative und als Landwirte haben wir die Sicherheit, dass unser Kakao verkauft wird und mehr Geld haben werden als konventionelle, wie unsere Nachbarn.
Wie viele Menschen sind für die Kooperative tätig? Wie viele Kaffeebäuerinnen und Bauern?
Wir sind insgesamt ca. 1000 Mitglieder in Bolivien, die Region Alto Beni heißt. Und die Region an sich ist so groß wie Baden-Württemberg. Die ganze Region ist Kakaoproduzenten. Genau, wir sind ca. 1000 Mitglieder, das heißt 1000 Familien.
Und warum sind jetzt Sie hier für Fairtrade tätig? Wie ist das zustande gekommen?
Ich bin Masterstudent im Bereich Agribusiness an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Ich will in die Zukunft zeigen, wie wichtig ist faire Produkte und nachhaltige Produkte. Weil die Auswirkungen heutzutage, man merkt, zum Beispiel in unserer Plantage, letztes Jahr gab es eine starke Dürre, eine starke Trockenzeit, sodass viele Kakaopflanzen sind gestorben. Und wenn eine Kakaopflanze stirbt, bedeutet das circa 7-8 Jahre Arbeit weg sind. Eine Pflanze braucht zwischen 4 bis 5 Jahre Zeit, damit du Früchte bekommst. wenn eine Pflanze stirbt, bedeutet 4-5 Jahre von Arbeit, Zeit, Investition, Geld, alles weg. Ne? Und deswegen bin ich hier, um alles zu zeigen aus Praxisgeschicht, wie wichtig ist das Thema fairer Handel, Nachhaltigkeit und Bio zu produzieren, vor allem, genau. Und deswegen unterstütze ich mich mit meinem Studium, mit sehr viel fundierter Theorie, mit Wissenschaft und mit meiner Erfahrung aus der Praxis kann ich das beiden sehr gut zusammen erklären.
Und Sie sind im stetigen Kontakt mit Ihrer Kooperative in Bolivien?
Genau, ich bin oft in Kontakt mit meiner Kooperative. Meine Tante ist die Präsidentin von der Kooperative. Wir schreiben uns fast wöchentlich und sie erzählt mir, wie alles läuft in der Kooperative. Dieses Jahr und letztes Jahr, der starke Problem war Klimawandel, Trockenzeit, die starke Dürre.
Noch eine persönliche Frage, wenn Ihr Studium zu Ende ist, was werden Sie dann machen? Haben Sie schon Pläne, wie es weitergehen soll für Sie?
Für mich persönlich, ich plane in Deutschland zu bleiben nach dem Studium. Nächstes Semester werde ich meine Masterarbeit schreiben, das heißt 2024 bin ich schon fertig und ich werde vielleicht bei Fairtrade ansteigen oder bei der der internationalen Zusammenarbeit vielleicht auch ansteigen. Genau, aber ich will in der Branche weiterarbeiten.
Soweit Aldo Daniel Cipana, Referent für Fairtrade Deutschland über Kakaoanbau in Bolivien. Dort haben seine Eltern eine Kaffeeplantage, die sie im Rahmen einer Kooperative bewirtschaften.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die 7. Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel. Als nächstes möchten wir Ihnen die Erzeuger- und Verbraucherinnengenossenschaft Tagwerk vorstellen, die Bio-Lebensmittel verkauft und auch in der Region München präsent ist. Sie möchte ein solidarisches Miteinander zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen, aber auch mit VerarbeiterInnen, Biomärkten und Großhandel pflegen. Neben der Genossenschaft gibt es zudem noch den Tagwerk-Förderverein, der sich politisch und gesellschaftlich für eine ökologische und regionale Landwirtschaft einsetzt. Mehr über Tagwerk hören wir jetzt vom Geschäftsführer des Tagwerk-Fördervereins, Dr. Michael Rittershofer.
Tagwerk ist eine regionale Bio-Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft, gibt es seit jetzt fast 40 Jahren und für uns ist es wichtig, dass wir regionale Bioprodukte generieren. Das heißt, wir haben etwa 150 Landwirte, Gärtnereien, verschiedene verarbeitende Betriebe, die für uns Lebensmittel produzieren. Wir wollen die Wege kurz halten, wir wollen solidarisches Miteinander. Das heißt, wir sind im engen Austausch mit unseren Landwirten, versuchen auch zu unterstützen, gute Preise zu zahlen und auch eine stabile Lieferpartnerschaft mit den Betrieben zu etablieren und aufrechtzuerhalten.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen die Wege kurz halten. Jetzt sind beim fairen Handel in der Regel die Wege doch etwas länger, gehen meistens bis Übersee. Frage, was macht Tagwerk auf einer Fairhandelsmesse?
Genau, wir haben einen Vermarktungsteil, wir haben aber auch einen ideellen Teil, für den ich arbeite. Ich bin Geschäftsführer vom Tagwerk Förderverein. Und Tagwerk war immer schon eine Organisation, die Bewusstseinsbildung gemacht hat, die politische Arbeit gemacht hat. Und für uns ist dieser Kontext Nachhaltigkeit so in diesem alten Nachhaltigkeitsprinzip, Agenda 21, weiß man vielleicht noch aus den 90er Jahren. Was wir hier in der Region tun, hat auch Auswirkungen auf andere Länder und so sehen wir uns auch. Das heißt, wir müssen uns entsprechend hier verhalten, damit auch Länder im globalen Süden auch vielleicht ihre Lebensmittel produzieren können, auch faire Bedingungen haben. Und umgekehrt ist es so, fair handeln heißt nicht nur an Länder zum Beispiel in Afrika zu denken, sondern natürlich auch genauso an unsere Bäuerinnen und Bauern, Gärtnerinnen und Gärtner, die ja auch faire Preise brauchen. Wir haben ja auch einen unglaublichen Strukturwandel. Auch hier gilt es, landwirtschaftlichen Betrieben Perspektiven zu bieten. Und wir sind hier in Augsburg, das ist nicht unser Gäu. Wir haben unseren Schwerpunkt eigentlich im Münchner Norden und Osten. Geht es uns trotzdem darum, deutlich zu machen, dass das, für was wir uns einsetzen, überall gilt. Und deswegen versuchen wir auch unsere Gedanken, unsere Haltung letztendlich hier auch den Menschen zu vermitteln.
Passt ja ganz gut, so wie der Leitspruch der Stadt München seit vielen Jahren ist, von München soll kein Schaden ausgehen. Dann haben Sie das mehr oder weniger auch zu Ihrer Losung gemacht. Kommen wir wieder zurück zu Tagwerk, zu den Produkten. Wo findet man die denn? Welche Produkte sind das überhaupt? Machen Sie doch mal so eine Zusammenstellung.
Also wie gesagt, wir sind im Münchner Umland und in München zu finden als Produkte. Wir haben eigene Biomärkte, 6 Stück momentan. Wir arbeiten mit dem Biomarkt Vollkorner in München zusammen, die sehr viele Produkte von uns vermarkten. Genau, und das ist so unser Schwerpunkt, wo wir unterwegs sind. Wir haben aber auch unsere Produkte, gibt es auch bei direkt vermarktenden Betrieben, Hofläden und versuchen da natürlich ein möglichst breites Sortiment zu schaffen. Alles, was wir in der Region generieren können, vermarkten wir auch. Wir haben verarbeitende Betriebe, Hofkäsereien, die für uns Käse machen und andere Milchprodukte. Wir haben eine eigene Biometzgerei, die Fleisch und Wurst produziert, wo die Tiere wirklich auch am Tag vorher angeliefert werden können, kurze Wege haben vom Betrieb bis zur Metzgerei, dann ein sehr schonender Schlachtprozess. Wir haben verschiedenste Ackerkulturen von Getreide, das dann von verschiedenen Mühlen verarbeitet wird, zu Mehlen, Griesen. Wir haben Gemüse. Wir haben Bohnen, Linsen, alles, was es gibt, Honig, Eier. Also wir versuchen, alles, was es hier bei uns in der Region gibt, auch zu generieren, den Menschen anzubieten und zu vermarkten.
Also die Kundinnen und Kunden könnten sich allein von ihrem Angebot ganz gut selbst ernähren, oder?
Genau, das ist das Ziel. Bio für alle. Das heißt, die Grundnahrungsmittel können aus der Region kommen. Natürlich gibt es nicht alles bei uns in der Region. Klar, Kaffee, Kakao, Tee, solche Dinge findet man bei uns nicht. Da ist es dann wichtig, dass man auf fair gehandelte Produkte zurückgreift. Aber ansonsten versuchen wir, alles möglichst aus der Nähe zu beziehen. Und wie Sie sagen, also es geht wirklich darum, Wege kurz zu halten. Und es funktioniert gut mit dem Allermeisten, was wir letztendlich für den Alltag brauchen. Den können wir Bio aus der Region beziehen.
Jetzt geht es ja beim fairen Handel immer sehr viel um den existenzsicherten Lohn, den den Produzentinnen und Produzenten aus dem globalen Süden gezahlt werden soll. Wie tarieren Sie denn das aus, dass es gerechte Arbeits- und Handelsbeziehungen sind zwischen Ihren Landwirten? Wie funktioniert das in der Genossenschaft Tagwerk?
Ja, das ist natürlich immer auch ein schwieriger Akt. Natürlich hat man immer den Marktpreis im Hinterkopf. Letztendlich müssen sich die Produkte auch verkaufen können. Aber wir sitzen mit den Menschen direkt vor Ort am Tisch. Letztendlich sagt auch der Landwirt, was er für das Produkt braucht. Wir haben dann manchmal das Problem, dass wir das letztendlich transportieren müssen, dass es dann auch noch verkaufsfähig ist. Das ist dann die Herausforderung. Macht auch keinen Sinn, wenn der Preis dann eine Höhe hat, wo die Leute das dann einfach nicht mehr kaufen wollen. Wir haben aber zum Beispiel ein ganz konkretes Projekt. Seit 8 Jahren haben wir eine Liefergemeinschaft mit der Firma Bahnhaus. Das ist eigentlich jetzt ein größerer Betrieb im Landkreis Mühldorf. Die produzieren Bio-Granchis. Wir haben eine Bio-Liefergemeinschaft aufgebaut und haben dann auch mit der Firma Bahnhaus dann Verträge geschaffen, die für beide Seiten gut waren. Wir haben mehrjährige Verträge, wir haben feste Preise und zwar Preise, die für beide tragfähig sind und wo aber auch die Bauern dann sagen, das funktioniert für uns auch auf den bäuerlichen Betrieben, das geht. Das heißt, die Betriebe haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist für uns ein Vermarkter, da müssen wir auch nicht mehr links und rechts nach dem Marktpreis schauen, sondern das ist ein Preis, der für uns funktioniert, der für uns in Ordnung ist und der auch nachhaltig ist über die Jahre hinweg. Und so entstehen dann Partnerschaften von den liefernden Betrieben mit dem Verarbeiter. Beide haben Sicherheiten, der Verarbeiter weiß, dass er da Getreide, also da geht es vor allem um Hafer, einfach da auch ausreichende Mengen für sich zur Verfügung hat. Und die Landwirte wissen, das ist ein sicherer Abnehmer. Meine Ware, die ich jedes Jahr da produziere, die kann ich da sicher vermarkten und kriege dafür auch einen festen Preis. Das sind so die Dinge, an denen wir arbeiten. Es funktioniert nur, wenn auch der Preis passt, wenn die Grundsituation insgesamt in Ordnung ist, wenn es ein wertschätzendes Miteinander ist, wenn es transparent ist und eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe miteinander besteht.
Es ist Tagwerk eine Verbraucher- und Erzeugergenossenschaft. Das heißt jetzt, da könnte ich jetzt auch Mitglied werden in der Genossenschaft, aber da sitzen dann auch die Landwirte, die Verarbeiter etc. etc. drin, oder ist das so?
Genau. Das ist eine Gemeinschaft von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Bäuerinnen und Bauern. Es sitzen natürlich auch die ganzen verarbeitenden Betriebe mit dabei. Das ist ja das Prinzip Genossenschaft. Das war bei Tagwerk immer ganz wichtig. Das ist Beteiligung. Das heißt, jedes Mitglied ist dann automatisch mit dabei. Und ganz egal, wie viel Geld man einbringt, jeder hat eine Stimme. Das heißt, egal wie potent jemand ist und je mehr Geld er einbringt, deswegen hat er aber nicht mehr Mitspracherecht. Und das ist so ein ganz wichtiges demokratisches Prinzip einer Genossenschaft, das Miteinander und aber auch die Gleichberechtigung. Und da gibt es die diversen Gremien. Es gibt dann den Aufsichtsrat natürlich, wo dann auch Bäuerinnen und Bauern drin sitzen. Es gibt dann die Generalversammlung, die jetzt gerade war, wo dann jeder eingeladen wird und wo man natürlich auch die Geschicke der Genossenschaft beziehungsweise jetzt für uns, für Tagwerk, einfach mitbestimmen kann.
Vielleicht jetzt noch zum Schluss, wenn jetzt jemand der Münchner Hörerinnen und Hörer bei Tagwerk direkt einkaufen will. Sie haben gesagt, 6 Läden gibt es inzwischen. Gibt es einen in München oder in der Nähe von München?
Es gibt in Otterbrunn einen sehr schönen, ganz tollen Laden. Ansonsten ist Tagwerk auf verschiedenen Wochenmärkten vertreten. Und wie gesagt, wir haben eine gute Kooperation mit der Firma Vollkorner, die ja, glaube ich, in München fast 20 Filialen hat und wo man auch sehr gut Tagwerkprodukte kaufen kann.
Soweit der Geschäftsführer des Tagwerk-Fördervereins, Dr. Michael Rittershofer.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Oikokredit ist eine weltweite Genossenschaft, die seit mehr als 45 Jahren Mikrokredite an Menschen und Organisationen mit geringem Einkommen vergibt. So können auch Menschen aus dem globalen Süden, die von Banken keinen Kredit bekommen, die Grundlage für ein selbstständiges Einkommen schaffen. Wer hinter Oikokredit steckt, wie man sich beteiligen kann und welche Schwerpunkte die Genossenschaft bei ihren Investitionen setzt, das schildert Maximilian Held, Bildungsreferent beim Bayerischen Förderkreis von Oikokredit.
Also Oikokredit ist eine internationale Entwicklungsgenossenschaft, die in die Realwirtschaft in Ländern im globalen Süden, Afrika, Asien und Lateinamerika investiert. Also man kann auch als privater Investor, Investorin mitmachen und mit dem Geld werden drei Bereiche finanziert. Das eine ist das inklusive Finanzwesen. Da geht es darum, Menschen, die keinen regulären Bankzugang haben, weil sie nicht bankwürdig aus Sicht ihrer Banken angesehen werden. Also sie können kein Konto öffnen, sie können nichts ansparen. Sie können auch keinen Kredit bekommen und das betrifft weltweit etwa 1,7 Milliarden Menschen. Und mit Mikrofinanz ist es eben möglich, Menschen, die eine gute Idee haben, die ein Geschäftsmodell umsetzen möchten, denen es aber einfach nur an Kapital fehlt, ihnen Kapital zur Verfügung zu stellen. Und die anderen beiden Bereichen ist der Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft. Da investiert Oikokredit mit Eigenkapital und auch mit Krediten kleinbäuerliche Agrarbetriebe. Und das dritte sind innovative Unternehmen aus dem globalen Süden, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind, die beispielsweise Solarpaneele herstellen oder auch Solarkocher oder solarbetriebene Kühlschränke, wo Sie dann können sich vorstellen, da wird geerntet in der Landwirtschaft und ein Großteil dieser Ware verdirbt, bevor er auf den lokalen Märkten verkauft wird. Und mit solchen solarbetriebenen Kühlschränken für die Landwirtschaft ist es eben möglich, zu verhindern, dass die Ernte vor dem Verkauf verdirbt.
Wer steckt hinter Oikokredit?
Ja, Oikokredit ist eine Genossenschaft, die es schon seit über 40 Jahren gibt. Und am Anfang waren das Menschen aus Kirchengemeinden, die sich angeschaut haben, wo investieren denn die Kirchen ihr Geld und haben eben gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht alles so sauber oder auch fragwürdige Unternehmen dabei. Und deshalb haben die eine alternative Form der Geldanlage geschaffen. Und die Menschen, das war eine Zeit in den 70ern, wo auch in Deutschland viele Weltläden entstanden sind. Deshalb haben wir auch bis heute ein großes Netzwerk halt hin zu den Weltläden. Viele sind Mitglied bei uns und auch aus Kirchengemeinden. Und nach hat sich das auch immer mehr geöffnet für private Investorinnen, die jetzt nicht unbedingt den kirchlichen Bezug haben. Deshalb, wir haben eine ganz bunte Investorenschaft, aber wir haben trotzdem auch unsere Wurzeln auf das Initiative vom Ökumenischen Rat der Kirchen gegründet ist. Deshalb, wir haben unsere Wurzeln, aber wir sind auch offen für alle, die interessiert sind.
Also jetzt mal angenommen, ich habe jetzt 500 Euro zur Verfügung, möchte jetzt was Gutes tun und werde jetzt Genosse bei Oikokredit. Kann ich dann einzahlen, werde Genosse oder ich weiß nicht, was der Betrag ist, den ich einzahlen muss. Und dann sage ich, ich hätte gern was beim investiert beim Thema Mikrokredite oder nachhaltige Landwirtschaft oder erneuerbare Energien oder wie funktioniert das dann?
Genau, bei Eukocredit können Sie Beteiligungen erwerben, stimmrechtslose Beteiligungen nach niederländischem Recht, um exakt zu sein, weil Eukocredit ist eine internationale Genossenschaft mit Sitz in den Niederlanden. Das läuft so ab, Mindestanlagesumme sind 200 Euro, ab 200 Euro sind Sie dabei. Und ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, bei Eukocredit können Sie nicht einzelne Partnerunternehmen auswählen, in denen Sie investieren, sondern Sie investieren immer diversifiziert über die Sektoren und auch in die verschiedenen Partnerunternehmen, die wir haben. Das sind derzeit etwa um die 500 Partnerunternehmen, was einfach dazu beiträgt, das Risiko, das der private Investor trägt, zu minimieren, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Partnerunternehmen, wenn es dem mal nicht so gut geht, dann gibt es eben noch andere Partnerunternehmen und dadurch wird eben das Risiko gesenkt.
Wer wählt denn die Projekte aus, wo investiert wird?
Das macht Eukocredit selbst in den verschiedenen Abteilungen. Da wird ganz genau geschaut und geprüft, welche Partner in Frage kommen. Das wird auch anhand von sehr strengen ESG-Kriterien. Also ESG-Kriterien sind Kriterien, wo geschaut wird, wie ist die ökologische Wirkung, die erzielt wird, wie ist die soziale Wirkung und wie ist auch die Unternehmensführung beispielsweise. Und das ist ein langer Fragenkatalog. Und nur wenn ein Unternehmen wirklich die Kriterien erfüllt, ist es auch dabei. Umgekehrt, wenn mal die Geschäftspraktiken nicht so sind, dann ist die Zusammenarbeit auch ganz schnell wieder beendet.
Wie legt denn Eukocredit Rechenschaft ab von mir? Jetzt habe ich einfach Nachfragen, möchte wissen, wie es gelaufen ist, wie funktioniert das dann?
Genau, Sie können natürlich auch Mitglied in einem der Förderkreise werden. Also Eukocredit hat in Deutschland 7 Förderkreise. Da können Sie dann auf die Jahreshauptversammlung gehen, da bekommen Sie alle Informationen. Sie können auch unser Magazin bekommen, Sie können den Jahresbericht lesen, den Wirkungsbericht. Da finden Sie die wichtigsten Kennzahlen. Aber Eukocredit macht eben auch viel Bildungsarbeit zu bestimmten Themen. Da werden Sie regelmäßig informiert, wann es wieder eine neue Veranstaltung gibt. Da können Sie sich für anmelden. Gibt es auch viele Online-Veranstaltungen, wo Sie von zu Hause aus teilnehmen können. Und da können Sie eben auch Ihre Fragen stellen und genau. Ansonsten auch anrufen in den Förderkreisen oder eine E-Mail schreiben. Wir bemühen uns, alle Fragen bestmöglich zu beantworten.
Über wie viel Geld reden wir denn da, was da investiert wird im Jahr? Es geht, so wie ich das jetzt raushöre, ist das ja jetzt nicht auf Bayern beschränkt und auch nicht auf Deutschland, sondern europaweit, weltweit, sagen Sie es mir.
Das Volumen, um das wir sprechen, ist circa plus minus 1 Milliarde Euro. Wenn man sich überlegt, was fehlt in den Realwirtschaften in Ländern des globalen Südens, ist das minimal der Tropfen auf den heißen Stein. Wir begreifen uns aber auch nicht als die Lösung, sondern als Teil der Lösung. Und ja, das ist immer die Frage, wie blickt man drauf? Man kann auch sagen, Eukocredit ist recht groß für das, was Eukocredit macht. Weil Eukocredit ist beispielsweise auch die größte Finanziererin vom fairen Handel. Genau, also wenn Sie beispielsweise im Weltladen sind und ich mache das ganz gern und laufe durch den Weltladen und schaue mir an, was gibt's da für Kaffee, was gibt's da für Schokolade und schaue mir an, welche Kakaogenossenschaft oder welche Kaffeegenossenschaft steckt dahinter. Und nicht selten steckt da tatsächlich dann auch Eukocredit-Finanzierung dahinter, finde ich dann immer ganz schön. Also wir haben auch eine Produktliste, die man sich bei uns auf der Webseite holen kann. Da sind auch faire Schokoladen dabei, Kaffee, Kekse und so, was wir halt auch konsumieren. Und da ist es eben häufig so, dass Eukocredit-Finanzierung dahinter steht.
Jetzt haben Sie mir noch nicht genau gesagt, wer trägt denn, welche Länder oder welche Menschen aus welchen Ländern tragen denn Eukocredit? Kann man da so die Schwerpunkte so festlegen?
Wir unterscheiden ganz gern zwischen Inflow- und Outflow-Bereich. Also Inflow sind die Länder, wo das Geld sozusagen eingesammelt wird und Outflow ist das, wo das Geld investiert wird. Der größte Markt im Inflow-Bereich ist Deutschland. Dann Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien sind auch dabei. Und im globalen Süden fokussieren wir uns ganz stark auf 33 Fokusländer. Und der größte Markt ist dort derzeit Indien. Und der Kontinent mit den meisten Investitionen ist Lateinamerika.
Vielleicht jetzt zum Schluss noch so ein paar ganz konkrete Projekte, die Sie die Eukokredit so in den letzten Wochen, Monaten auf den Weg gebracht hat, soweit man das sagen kann.
Ich lerne ja auch immer dazu und bei 500 Partnerunternehmen bin ich auch immer begeistert, was wir so dabei haben. Derzeit schaue ich mir ganz gern auch Projekte in Indien an. Zum Beispiel fällt mir da ein das Unternehmen Ecosen. Ecosen bietet innovative Lösungen im Bereich der Landwirtschaft mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Beispielsweise Solarpumpen oder auch Kühlhäuser, die eben mit Solar betrieben werden, weil die haben für mich einfach einen ganz praktischen Nutzen. Auch, also Sie müssen sich vorstellen, da wird etwas geerntet und ein großer Prozent der Ernte verdirbt, bevor sie auf dem Markt verkauft wird. Und bei Ecosen ist es eben so, wenn Sie da die Ware in dieses Kühlhaus bringen, dann können Sie eben verhindern, dass die Ware verdirbt, bevor sie verkauft wird. Das finde ich ganz spannend. Aber wir haben auch super tolle Kaffeegenossenschaften in Guatemala beispielsweise, die auch Frauen auf allen Hierarchieebenen mit einbeziehen. Also sozusagen der Preisaufschlag, der auf einen fairen Kaffee gezahlt wird, der kommt am Ende dann auch häufig Frauen zugute. Ja, und das sind nur wenige Beispiele. Genau, bei 500 Partnern fällt es mir gerade auch schwer, mich da auf wenige zu beschränken.
Das war Maximilian Held, Bildungsreferent beim Bayerischen Förderkreis der Genossenschaft Eukokredit. Und damit sind wir fast schon am Ende unserer Sendung angelangt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel können Sie am Dienstag, den 27. Februar um 17 Uhr hören. Jetzt möchten wir Sie aber noch auf unsere Radio Lora Podiumsdiskussion Gemeinwohl statt Profit, Anders Wirtschaften mit fairem Handel und solidarische Ökonomie am 21. Februar im Eine Welthaus hinweisen. Dort wollen wir wissen, können fairer Handel und solidarische Ökonomie eine Alternative für ein anderes Wirtschaften sein? Denn wir zerstören sehenden Auges unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Weltweit nehmen soziale Krisen zu. Demokratische Systeme stehen zunehmend unter Legitimationsdruck. Mitverantwortlich dafür ist auch unser rein profitorientiertes Wirtschaftssystem. Höchste Zeit also, über neue Konzepte nachzudenken. Doch inwiefern können fairer Handel und solidarische Ökonomie sinnvolle Alternativen darstellen? Und funktionieren sie auch jenseits einzelner Nischen? Darüber diskutieren im Münchner Eine Welthaus Julia Post, grüne Landtagsabgeordnete und ehemalige Stadträtin in München. Susanne Jordan von Naga IT, der Verein produziert eine faire Computermaus. Eine Vertreterin des Münchner Ernährungsrats ist dabei und Ramon Klinke vom Erzeugerverband Naturland Fair. Die Moderation inne hat Thilo Ruf von Radio Lora. Die Veranstaltung im Eine Welthaus in der Schwanthaler Straße 80 findet statt am 21. Februar 2024 um 19.30 Uhr und wird unterstützt vom Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München. Der Eintritt ist frei. Soweit zu unserer LoRa-Veranstaltung, zu der wir Sie herzlich einladen wollen. Und bei Radio LoRa München geht's jetzt weiter mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Bleiben Sie also dran.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.